Einen gesegneten Abend wünsche ich euch allen, die heute hier sind. Und schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt, bei diesem Osterkonzert dabei zu sein. Ich freue mich sehr, mit den Sängern vom Chor, vom Ensemble, von den Leuten aus der Gemeinde von Brunn. Es wurde so angekündigt, als ob Brunn wäre, aber so weit sind wir nicht. Ja, wir sind von der Seite der Donau, von Brunn am Gebirge. Wir freuen uns sehr, dass wir heute Abend hier gemeinsam sind. Eigentlich ist das unser Zuhause für die, die in Brunn sind. Seit knapp 3 Jahren sind wir dort und wir freuen uns, dass wir gemeinsam Gott dienen können. Ich lade Sie nun ein, kurz aufzustehen und ich möchte einen einzigen Vers lesen, so als Startpunkt für die Botschaft heute Abend. Und zwar, ich möchte aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 1 lesen, den Vers 18. 1. Korinther, Brief des Apostel Paulus, Kapitel 1, mit Vers 18. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. Amen. Ihr könnt euch gerne setzen. Ich lade euch an, auch die Hände zu schütteln, vielleicht Bekanntschaft zu machen, falls ihr euch nicht kennt, und Gottes Segen zu wünschen. So ein bisschen mehr Stabilität. Ja, Ostern steht vor der Tür, als ob es gestern war, dass Weihnachten war und jetzt auf einmal blüht alles, es ist warm, wir haben 22 Grad, wir haben Sahara, Sand in der Luft. Was will man mehr? Ostern steht vor der Tür und leider geht es oft so schnell an uns vorbei. Und das ist eigentlich der Sinn, warum wir Sie eingeladen haben, warum wir hier sind. Um einfach uns zurückzubesinnen auf das, was Weihnachten bedeutet. Und ich möchte heute in einigen Worten, ausgehend von diesem Wort, darüber reden, was das Kreuz dir sagen möchte. Ja, das Kreuz, das im Zentrum eigentlich des Christentums steht, das Symbol, das wir alle bis vor kurzem in allen Klassenzimmern gehabt haben, das auf den Kirchen ragt, das die Menschen am Hals, an der Kette haben. Dieses Kreuz, das möchte uns etwas sagen. Aber was denken eigentlich die Menschen über das Kreuz und was glauben die Menschen, dass das Kreuz eigentlich ist? Nun, wenn wir eine Umfrage machen würden, dann würden die meisten sagen, das bedeutet Tradition, es bedeutet Kultur. Es steht für unsere Identität als christlicher Staat mit einer Geschichte, die christlich geprägt ist. Es ist ein Teil unserer Kultur, der Identität, das muss einfach da bleiben. Aber bei den meisten bleibt es einfach auch dabei. Manche haben ein Kreuz und sagen es am Hals oder wo auch immer, viel auch als Tattoo, und sagen es ist ein Glücksbringer. Nun, es kann nicht schaden, aber vielleicht hilft es ja zu etwas. Vielleicht ist es sowas wie ein Schutz, dass wenn wir dieses Kreuz haben, dass wir das oft haben. Oft in der orthodoxen Kirche in Rumänien zum Beispiel hängt fast an jedem Rückspiegel im Auto innen ein Kreuz, zumindest ein Kreuz. Weil doppelt hält ja besser manchmal. Aber es wird so gedacht, dass das ein gewisser Schutz Gottes ist und für viele ist das, was die Leute glauben. Es gibt viele Meinungen und so wie auch Paulus in dem Brief gesagt hat, das Wort vom Kreuz, die Message vom Kreuz, die Botschaft des Kreuzes wird von vielen Leuten verschieden gesehen, aber für viele ist es einfach eine Absurdität. Und so sprach ich vor kurzem mit jemandem und er sagte mir, warum er es als absurd sieht, weil er als kleines Kind immer in die Kirche ging und dort sah immer dieses Kreuz mit einem blutigen, nackten, männlichen Körper und das war für ihn etwas, was er als abstoßend gesehen hat. Das kann doch nicht etwas sein, was ich mir anschauen möchte. Es war einfach absurd. Was hat das mit mir zu tun und warum soll das eines der grausamsten Todesmöglichkeiten etwas Positives haben? Aber für viele, so wie auch am Anfang gesagt wurde, ist dieser Tag, wo Jesus gestorben ist und die Tage danach, als er aufgestanden ist, das wunderbarste Event in der Geschichte. Das auch gleichzeitig zum wunderbarsten Ereignis für uns wird. Es die wunderbarste Botschaft ist, es eigentlich Evangelium genannt wird, was aus dem Griechischen gute Botschaft bedeutet. Was sagt dir das Kreuz? Ich will jetzt keine Umfrage machen, aber Antwort in deinem Herzen, was ist das Kreuz für dich? Und wenn ich über das Kreuz heute Abend spreche, dann spreche ich nicht über ein Folterinstrument, dann spreche ich nicht über ein Stück Holz mit zwei Balken. Ich spreche über das Kreuz als das Ereignis in der Geschichte, wo Jesus Christus das getan hat, was wir zu Ostern feiern, dass er gestorben ist und auferstanden ist. Es sind ja viele Menschen, Tausende, zigtausende Menschen von den Römern gekreuzigt worden. Viele mussten diesen grausamen Tod sterben, aber dennoch dieser Tod von Jesus Christus, wenn wir über das Kreuz reden, dann sprechen wir eigentlich über ihn. Was möchte es uns sagen? Ich möchte über drei Dinge sprechen, über das Grauen, über die Gnade und auch über den Glauben. Drei Dinge, die das Kreuz uns eigentlich sagen möchte. Und ich lehne mich an dem Wort Gottes, der Bibel, und möchte es uns einfach näher bringen und darüber reden. Das Erste, was das Kreuz uns mitteilen möchte, zu Ostern. Und vielleicht ist dieses Ostern ein Osterfest, das dich ein Stückchen näher bringt, diese Botschaft zu verstehen. Es möchte dir sagen, dass das Kreuz einen Abgrund des Grauens uns zeigt. Ich hätte gerne diesen Teil ausgelassen, aber ich kann es nicht tun. Wenn ich der gesamten Botschaft der Bibel treu sein möchte, muss ich das berücksichtigen. Und es gibt eine Textstelle im Alten Testament, das ist ein prophetischer Text über Jesus Christus aus Jesaja Kapitel 53. Eines der stärksten und wunderbarsten Worte, die über den Tod und die Auferstehung Jesu Christi reden. Und hier wird über ihn gesagt mit Vers 3 bis 5 folgendermaßen. Verachtet war er und verlassen von den Menschen. Ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt. So verachtet war er und wir achteten ihn nicht. Fürwahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unserer Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Der Kreuzestod war vielleicht die grausamste Methode zu sterben, vielleicht in der gesamten Geschichte bis heute. Sie müssen verstehen, dieses Kreuz war nicht ein Stück Holz, das fein geschliffen und lackiert war, sondern es war zwei grobe Stücke aus Holz, die nicht steril ausgepackt wurden für die Exekution von jeder Person. Sie wurde recycelt. Das heißt, dass am Kreuz Jesu wahrscheinlich einige Körper von anderen Leuten hingen, die starben, vielleicht noch Stücke ihres Fleisches oben hingen und dort wurde er genommen. An dem Tag wurde er blutig geschlagen, sein Rücken war offen, aufgepeitscht mit einer Peitsche, die Glasstücke, die Holz, die Knochenstücke gehabt hat, ausgepeitscht. Und auf dieses Kreuz wurde er aufgehängt. Durchbohrt von Nägeln, die wahrscheinlich auch recycelt waren. Nicht rostfreien Stahl. Vielleicht durch das ganze Blut, in dem sie gestanden sind, an den menschlichen Körpern, vielleicht schon eingerostet. Durchschlagen wurde er nicht in den Handflächen, die das Gewicht nicht gehalten hätten. Nein, er wurde durchschlagen in den Handgelenken, damit das Gewicht gehalten wird, dort, wo die meisten Nerven sind zu den Händen gehen, damit die Schmerzen ganz, ganz groß sind. Und dort hängend am Kreuz gab es dann ein kleines Stückchen Holz, wo die Beine sich abstützen konnten. Und nun begann die Todesqual. Die Vorgeschichte war, dass er ausgepeitscht war, dass er eine Krone hatte mit Dornen, die nicht so wie unsere Rosendornen sind, sondern länger, 3, 4, 5 Zentimeter lang, sich tief in die Stirn, auch in die wichtigen Nerven hineingebohrt hat und er wurde aufs Kreuz genagelt. Und nun begann diese Agonie, die oft tagelang dauerte. Von dem Gewicht des Körpers hinuntergedrückt, wenn sich der Sterbende hat fallen lassen auf das Gewicht der Hände, fing er an zu ersticken, weil das ganze Gewicht drückte auf die Lunge des Menschen. Und er ringte um Luft und das war auch ein Problem, deswegen war auch Wasser angesammelt in den Lungen von Jesus Christus. Nun musste er dem irgendwie gegenwirken und auf diesem Stück Holz, wo er war und die Beine durchbohrt wurden, fing er an sich aufzustützen. Mit dem gesamten Schmerz, dass die Gelenke bei den Knöcheln durchbohrt waren und er stützte sich mit allen Schmerzen auf, was noch mehr Schmerzen brachte. So war das ein Hin und Her, ein Ringen hin und her, wo das Gewicht auf den Händen war, auf den Füßen war und das dauerte oft bis zu 3 Tage lang. ohne Wasser, in der Hitze. Es gibt viele andere Details, die wir erklären können über diesen grauenhaften Tod, aber ich wollte ihn ein bisschen plastisch vor den Augen stellen, was dieser Tod war. Aber das, was ihn gesagt hat, war nicht das Grauenhafteste am Todeskreuz Jesu Christi. Das Grauenhafteste war eigentlich der Grund dafür. Nun, wissen Sie, diese Menschen, die dort waren, hatten keine Option. Sie wurden gefangen, Sklaven, die ausgelaufen sind, Kriegsgefangene, andere Leute. Aber Christus, der Gottes Sohn war, der selber die Chance gehabt hätte, runterzukommen, dem auszuweichen. Das Grauenhafteste ist, dass es aus Gottes Perspektive für uns keine andere Lösung gab für das größte Problem. Und das Grauen, von dem ich rede, sind deine und meine Sünden. Wir haben viele Lieder gesungen und eigentlich wäre es überflüssig, dass ich heute Abend noch viel predige, weil die Lieder haben da sehr, sehr viel beinhaltet. Eigentlich die gesamte Botschaft. Nicht die Nägel hielten Jesus am Kreuz. Nein, es war die Tatsache, dass es keine andere Möglichkeit gab und gibt, meine und deine Schuld, die Sünde genannt wird, vor Gott zu tilgen. Es gibt und es gab keine Alternativen. Es gibt, die Sünde ist so teuer, dass es keine menschlichen Lösungen gibt. Kein Fasten, kein gute Taten erbringen, kein Pilgern, kein Beten, kein soziales Engagement, keine Riten, keine Opfer könnten jemals mir und dir erlauben, in Gottes Gegenwart zu stehen, der heilig und vollkommen ist. Eine einzige Sünde ist genug, damit wir nicht vollkommen sind und dass wir in Gottes Gegenwart nicht bestehen können. Und der Tod am Kreuz zeigt uns, dass es keine andere Lösung gab und unsere Sünden so tiefgründig sind, so gravierend sind, dass Gott seinen einzigen Sohn hat geben müssen, weil es die einzige Lösung war, dass ein unschuldiger, perfekter Mensch, der Einzige, der vollkommen gelebt hat, Jesus Christus, für die vielen Schuldigen die Sünde trägt und tilgt. Wo ist eigentlich die Sünde verschwunden? Im Vokabular verwenden wir es nicht. In der Politik wird es nicht erwähnt. In der Psychologie schon gar nicht, weil das schadet ja, das zu verwenden. Und aus den Kirchen verwendet es auch leider immer weniger die Menschen, weil es ja nicht mehr gesellschaftstauglich. Und der Psychiater Karl Menninger schrieb ein Buch zu dem Thema und er sagte, was wurde aus der Sünde? Und Karl Menninger sagte, das, was einst Sünde war und den Mensch zur Verantwortung ziehen sollte, wird Verbrechen genannt. Das, was einst Sünde war, wird heute Krankheit genannt oder wird Symptom genannt. Beziehungsweise das, was das Individuum trug, wird nun auf die Gesellschaft umgewälzt. Das heißt, alles, was uns negativ ist, ist ein Produkt der Gesellschaft oder der Gruppe, in der wir aufgewachsen sind und die uns geprägt hat. Also die Verantwortung ist weg von uns. Und John Stott sagt eigentlich, wir haben einen Zoo von Sündenböcken. Die Menschheit hat einen Zoo von Sündenböcken aufgezüchtet. Und die Sündenböcke sind unsere Gene, unsere Biochemie in Gestalt von vorübergehenden hormonellen Ungleichgewichten, unser ererbtes Temperament, das Versagen der Eltern während der frühen Kindheit, unsere Erziehung, unsere Bildung, unser soziales Umfeld. Das ist das, was uns dazu bringt, negative Eigenschaften und Taten zu bringen. Nicht wir. Aber mir gefällt, was Emil Brunner gesagt hat in seinem Buch »Der Mensch im Widerspruch«. Und ich möchte zitieren, der Mensch sündigt nie einfach aus Schwachheit, sondern immer so, dass er sich gehen lässt in Schwachheit. Auch in dummsten Sündigen lebt noch ein Funke Entscheidung, ja, der trotzigen Rebellion gegen Gott. Der Mensch kann also die Verantwortung für seine eigene Bosheit nicht abschütteln. Kein Schicksal, keine metaphysische Konstitution, keine Schwäche der Natur, sondern er selbst, der Mensch im Zentrum seiner Person, wird dafür verantwortlich gemacht. Die Sünde abzuwälzen bedeutet, unsere Menschlichkeit, unser Menschsein abzuwenden. Wir sind aber keine Automaten. Wir sind nicht das Produkt von den Umständen und der Umwelt. Wir haben einen Willen. Wir haben ein Gewissen. Wir dürfen entscheiden. Und wisst ihr was? Ich habe 3 Kinder und wisst ihr was? Eins ihrer ersten Wörter war, und die haben es nicht abgesprochen. Es sind 6, 3 und 1. Der erste hat das Wort gehabt, nein. Der zweite, nu. Und die kleinste, no, no, no. Sie haben den Willen. Ich sage ihnen was, sie widersprechen. Sie haben den Willen. Sünde bedeutet, einzusehen, dass wir einen Willen haben und Verantwortung übernehmen müssen. Und die haben wir. Was ist eigentlich Sünde? Ich habe eine nette Definition gefunden. Sünde ist der Versuch, selbst Gott über das eigene Leben und über die Prinzipien zu sein. Aber auch die Weigerung, ein Mensch zu sein, indem wir die Verantwortlichkeit für unser Handeln abwälzen. Aber dort am Kreuz wird sichtbar, dass wir verantwortlich sind für unsere Sünden. Dass wir es nicht abwälzen können. Und dass wir es auch nicht alleine lösen können. Es hat Gott alles gekostet. Das Universum wäre zu wenig gewesen, weil bei seinem Wort wurde alles geschaffen. Und wer ein bisschen das Universum kennt, wer kann schon sagen, kennt, ist ja unendlich groß. Der weiß, dass es viel ist, dass es groß ist. Milliarden von Sternen, Galaxien, wo wir, wenn wir 1 Milliarde Lichtjahre reisen würden, mit dieser Geschwindigkeit, würden wir nicht zu weit kommen. Aber all das wäre nichts gewesen. Gott hat seinen Sohn gegeben, sich selbst. Damit er eine Lösung bringt, eigentlich die einzige Lösung bringt. So grauenvoll ist die Schwere unserer Sünden, dass wir vor einem ewigen Gott ewig verdammt sein müssten. Aber er gab seinen Sohn am Kreuz zu sterben, damit er den Abgrund unserer Sündhaftigkeit zeigt. Sünde ist nicht billig. Aber gleichzeitig das Zweite, was das Kreuz uns sagen möchte, uns erzählen möchte, die zweite Botschaft ist, dass nicht nur es einen Abgrund des Grauens, der Sünde gibt, die wir realisieren müssen, für die wir Verantwortung übernehmen müssen, für alles, was negativ in unserem Leben ist, müssen wir Verantwortung tragen, um auch eine Lösung zu bekommen. Sondern es ist auch ein Geschenk der Gnade. Wir sind das Geschenk der Gnade Gottes, die Liebe Gottes. Epheser 2:8 sagt, durch Gottes Gnade seid ihr gerettet, und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst. Nein, es ist Gottes Geschenk. Gott hätte uns zu Recht bestrafen können. So wie der Staat, wenn wir uns der Legislative schuldig erweisen, hat der Staat das gesamte Recht, aufgrund des österreichischen Gesetzgebung uns zu bestrafen, ohne Wenn und Aber. Aber Gott hat es nicht getan. Warum? Weil er verfolgte uns. Aus Liebe bis in den Tod hinein. Und er suchte die Lösung, damit wir nicht ewig von ihm getrennt sind. Dass wir nicht eine Schuld abbezahlen, die wir niemals hätten abbezahlen können, auch in Ewigkeit nicht. Sondern aus Liebe kam er zu uns. Es war so teuer, dass es hätte niemand bezahlen können. Aber seine Liebe war so groß, dass er statt uns bezahlt hat. Es gab immer wieder Geschichten, und eine habe ich gelesen, in der Zeit, wo in den Vereinigten Staaten noch Sklaven gehalten wurden, Afroamerikaner, gab es den Brauch, dass Leute zum Markt gehen, sie schauten sich die Sklaven an, wie die Ware im Supermarkt, und sie suchten aus, welchen sie kauften. Und es kam vor, dass eine Person sagte, wie viel kostet der, den möchte ich kaufen. Und er nahm das Geld, bezahlte dem Händler dafür und sagte, gut, ich habe ihn gekauft, aber verfasse ein Dokument, dass heute er nicht von deinem Besitz in meinen geht, sondern er frei ist. So ungefähr können wir uns das vorstellen. Ein Sklave hat sich niemals freikaufen können. Er hätte es niemals tun können. Es wäre unmöglich gewesen. Einmal Sklave, bis zum Lebensende Sklave. Nicht nur du, auch deine Kinder und die Kindeskinder. Sie bleiben im Besitz des Sklavenhändlers. Aber Gott war derjenige, der den Preis bezahlt hat, aus Gnade, für dich und für mich, damit du frei sein kannst von dieser Schuld. Das ist die bedingungslose Liebe Gottes. Gott hingegen beweist uns seine Liebe, sagt Römer 5:8, dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Auch wenn du heute Jesus liebst, an Ostern glaubst, als Gott dir wurscht war, als du weit weg von ihm warst, hat er seine Liebe gezeigt. Weil Gott nicht wartet, dass du etwas tust, damit er dich liebt. Wisst ihr, wir haben diesen Handel. Erweist du mir deine Sympathie gegenüber mir, dann werde ich sie auch dir zeigen. Machst du einen Schritt zu mir, mache ich auch einen Schritt zu dir. Aber Gott erweist deine Liebe, dass als wir noch nicht geboren waren, als wir noch in Sünde waren, als wir noch alle ignorant waren, hat er für uns schon bezahlt. Er hat gesagt, ich habe sie erwählt und ich liebe sie. Was ist Gnade? Gnade ist das, ein Geschenk, das man weder verdient hat, noch vergelten kann. Keiner hat Gottes Gnade verdient, dass Jesus statt uns gestorben ist. Und niemals wird jemand imstande sein, Gott zu vergelten dafür. Gott hat es nicht getan, weil wir etwas geleistet haben, und Gott hat es auch nicht getan, damit wir irgendetwas leisten, um es zurückzubezahlen. Er hat geliebt, Punkt, aus. Er hat nicht geliebt, weil, er hat nicht geliebt, damit, er hat geliebt, Punkt. Das ist die Tiefe der Liebe Gottes. Aber die Gnade, weil sie von Gott ist, heißt nicht, dass sie billig war. Es hat Gott alles gekostet. Aber ich möchte noch eine Wahrheit über diese Gnade sagen, warum für viele Menschen, auch für viele Christen, die in einer Traditionskirche aufgewachsen sind, das eine komische Sache ist. Eine Wahrheit über die Gnade ist noch, dass die Gnade sehr, sehr demütigend ist. Das heißt, wenn die Errettung, wenn die Vergebung der Schuld meiner Sünde, deiner Sünde allein auf Gnade beruht, das heißt, auf das, was Gott getan hat, dann heißt das, dass du und ich, wir komplett unfähig sind, irgendwas zu leisten, um unsere Sünde loszuwerden. Wir können uns nicht erretten. Wir können nicht sagen, ich bin ein netter Kerl, ich bin ein nettes Mädel. Ich bin eigentlich nicht so schlimm, das gibt es nicht. Weil alle sind disqualifiziert und keiner kann es tun, zu Gott zu kommen. Der Gedanke, dass wir unser eigenes Heil nicht verdienen, ja nicht einmal dazu beitragen können, ist uns zuwider, sagte John Stott. Und deswegen akzeptieren es viele nicht. Weil es bedeutet, einzusehen, egal wie gut ich bin, egal wie sozial ich bin, egal wie religiös ich bin, egal wie nett ich bin, ich kann null dazu beitragen, durch meine Taten meine Schuld abzuwälzen, erstens, und zweitens, Gott näher zu kommen und gerettet zu werden. Es war bei einer britischen Konferenz im Dialog zwischen den Religionen, wo viele Spezialisten aus der ganzen Welt diskutierten, was, wenn überhaupt, das den Glauben des Christentums einzigartig macht. Gibt es eine unique selling proposition, wie es im Marketing steht, des Christentums? Oder ist eigentlich alles nur gleich? Und sie fingen an zu diskutieren und langsam auszuscheiden und langsam alle Möglichkeiten auszuschließen und sagen, ist die Inkarnation etwas Einzigartiges fürs Christentum? Nein, überhaupt nicht. Andere Religionen haben auch verschiedene Versionen von Göttern, die in menschlicher Form erschienen sind. Ist die Auferstehung etwas Einzigartiges fürs Christentum? Nein. Es gab immer wieder, und es gibt immer wieder andere Religionen, die berichten über Rückkehr aus dem Tod. Und die Debatte hielt an, bis auf einmal C.S. Lewis in den Raum kam. C.S. Lewis, wer es noch vor vielen Jahren weiß, die Bücher kennt oder die Verfilmung, die Chroniken von Narnia, er hat sie geschrieben. Er war ein Professor für Literatur und Philosophie in Oxford, war ein Atheist und hat dann zum Glauben an Christus gefunden und war auch jemand, der den Glauben zu Christus als nicht unvernünftig, sondern auch als vernünftig vertreten hat. Und er kam hinein und er stolperte hin und sagte, was ist hier los? Was soll diese Debatte hier? Und was geht es einfach? Und sie sagten ihm, ja, wir fragen uns und möchten wissen, was los ist. Ob es einen einzigartigen Beitrag des Christentums unter den Weltreligionen gibt. Und Lewis sagte, das ist ganz einfach. Es ist die Gnade. Es ist die Gnade. Es ist die Gnade. Die Vorstellung von Gottes Liebe, die uns kostenlos und bedingungslos erreicht, scheint jedem menschlichen Instinkt zuwiderzulaufen. Der Buddhismus hat den achtfachen Pfad. Im Hinduismus gibt es die Lehre vom Karma. Das Judentum hat das Bundesverhältnis. Der Islam hat den Gesetzeskodex. Jede dieser Traditionen bietet einen Weg, um Anerkennung vor Gott und an Gottheit zu erlangen. Geh diesen Weg, reinkarniere dich bis zur Perfektion, halte diesen Kodex, komm in diesen Bund hinein und du wirst es dann erlangen. Aber nur das Christentum wagt es, Gottes Liebe bedingungslos zu machen. Und das ist nicht nur jetzt dogmatisch, was ich jetzt predige, sondern es ist eine Einzigartigkeit der Botschaft des Evangeliums, dass Gottes Liebe und Gnade bedingungslos ist und dass Gott nicht eine Gegenleistung erwartet, sondern er hat sich gegeben. Nun, diese Gnade anzunehmen, ist nicht so einfach. Aber wenn wir schauen, die Bibel spricht darüber, dass Gott seinen Regen schickt über die Guten, über die Bösen. Frühling, Kirschbäume, Apfelbäume, Blumen, sie blühen. Und Gott macht keinen Bogen um den Garten der Atheisten. Na, bei dem ist alles noch tot. Nein, alles blüht für alle. Getreide gibt es, Brot gibt es und Gott macht da keine Diskriminierung für alle. Sauerstoff gibt es für alle. Die Sonne geht nicht nur auf, okay, bei den Christen und bei den anderen ist es wie in Ägypten, es ist dunkel. Nein, sogar die Natur spiegelt wieder, dass Gottes Gnade für alle da ist und eine Einladung ist für uns alle. Und hier kommt auch der dritte Gedanke. Neben dem Grauen der Sünde, das das Kreuz aufzeigt, neben der Gnade Gottes, die uns einlädt, einzusehen, dass wir komplett von ihm abhängig sind, gibt es auch noch eine Einladung des Glaubens im Kreuz. Eine Einladung des Glaubens. Und der Vers wurde schon zitiert, Johannes 3, 16, sagt, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gegeben hat. Damit alle, die dorthin pilgern, alle, die so viele Gebete sprechen, damit alle, die so viele Almosen geben, nein. Und du kannst gerne projizieren, Johannes 3, 16, nein. Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, was so viel wie Vertrauen bedeutet, ihr Heil, ihr Leben in Gottes Vertrauen, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Das Kreuz ist eine Einladung, Gott zu vertrauen. Es ist eine Einladung, zu Gott zu kommen. Eine Einladung zu vertrauen, dass das Kreuz die Lösung auf das größte Problem der Menschen ist. Und das ist nicht, dass die Wirtschaft nicht gut ist. Es ist nicht, dass eine Pandemie ausgebrochen ist. Es ist nicht, weiß auch immer was, dass der Klimawandel da ist, obwohl er tragisch ist und viele Auswirkungen hat. Nein, sondern das größte Problem ist die Sünde des Menschen. Aber wenn nun das Kreuz die Lösung des größten Problems ist, dann muss es auch die großartigste Folge für den Menschen haben. Und wisst ihr, wie ich das nenne? Ich nenne es Durchbruch. Hast du jemals in deinem Leben auf einen Durchbruch gewartet? Die Kinder, die Teenager warten, dass sie endlich durchbrechen oder sie würden ausbrechen sagen. Durchbrechen und endlich selbstständig sind, das Leben packen, ihren Weg gehen, nicht nur Mama und Papas Vorstellungen, sondern ihr Leben gehen. Die Leute wollen dann durchbrechen in der Karriere, durchbrechen im Familienleben. Aber irgendwann kommen wir drauf, wir brechen nicht ganz durch, wir brechen oft zusammen. Wir brechen oft ein. Und irgendwo ist dort eine glasende Decke, wo wir nicht durchkommen. Und dann kommt die Entschuldigung, die Umwelt, die Politik ist schuld, dass wir nicht durchbrechen endlich. Zu wenig Bildungsmöglichkeiten, zu wenig Entfaltungsmöglichkeiten. Die Eltern sind schuld, dass wir nicht durchbrechen. Die haben uns zu straff gehalten zu Hause. Die Ehefrau ist schuld. Sie bindet mich, dass ich mich entfalte. Oder umgekehrt. Oder die Kinder oder was auch immer. Dabei das Problem muss in uns gesehen werden. Wir brauchen Christus, um durchzubrechen. Und wo müssen wir durchbrechen? In der Beziehung zu Gott müssen wir durchbrechen. Wenn wir Vergebung bekommen, wenn wir neues Leben erlangen, dürfen wir durchbrechen in eine Dimension, für die wir eigentlich geschaffen sind. Du und ich, wir sind nicht geschaffen, dass wir 50 Jahre leben und dann 20 Jahre auf einem Kreuzschiff irgendwo verbringen. Wir sind nicht geschaffen, dass wir ein nettes Haus, ein nettes Auto haben und so lange wie möglich gesund bleiben und das vielleicht ohne Physiotherapie und Schmerzmittel schaffen. Wir sind für die Ewigkeit geschaffen. Und auch wenn du Atheist bist, es ist mir egal. Es ist tief in uns. Und wir können uns nicht vorstellen, nicht zu existieren. Wir wollen weiterleben. Deswegen spritzen sich die Leute zu. Deswegen forschen sie noch immer nach tausenden Jahren Mythologie des ewigen Lebens und des ewigen Jungbrunnens. Wollen sie noch immer weiter forschen. Warum? Weil das tief in uns ist. Das ewige Leben, der Wunsch danach ist tief in uns. Und Jesus sagt, ich bin das ewige Leben. Und der Durchbruch ist dann, wenn wir Frieden mit Gott haben. Aber der Durchbruch ist auch hier im Leben, in diesem Leben, und zwar zum Leben, zu einem neuen Leben zu kommen. Über die Limiten der Süchte, über die Limiten, die wir selber haben, uns selber am Keks gehen, unseres Charakters. Über die Limiten, einen Sinn im Leben zu sehen. Zum Sinn des Lebens sagte C.S. Lewis, ich glaube an das Christentum, wie ich an die Sonne glaube. Nicht nur, weil ich sie sehe, sondern weil ich durch sie alles andere sehen kann. Ich glaube an das Christentum, wie ich an die Sonne glaube. Nicht nur, weil ich sie sehe, sondern weil ich durch das Sonnenlicht alles andere sehen kann. Das heißt, dass durch den Glauben an Christus haben wir nicht nur eine reale Beziehung zu Gott, sondern das Leben fängt an, Sinn zu machen. Du blickst auf deine Karriere, die vielleicht schwierig ist, und du siehst, da ist ein Sinn, da ist ein Plan Gottes drin. Du siehst deine Krankheit, du siehst eine schwierige Situation, du siehst eine gebrochene Beziehung. Durch Gottes Licht macht das Sinn. Er ist gekommen für eine gebrochene Welt, um zu heilen. Es fängt an, Sinn zu machen, alles. Aber es gibt auch einen Durchbruch. Und ich sprach mit Winnie. Ich liebe die deutsche Sprache, weil sie so bunt und so viel Sinn hat. Und es gibt Worte für Sterben, die wir oft nicht mehr verwenden. Und da gibt es ein Wort, das so schön ist, das sagt aber keiner mehr. Vielleicht, weil es die Leute nicht mehr glauben. Und zwar, früher sagten die Leute nicht, die Person ist gestorben, sondern sie hat das Zeitliche gesegnet. Warum sagten die Leute das? Die Leute sagten das, weil sie glaubten, dass es ein Zeitliches gibt, das Leben hier. Und wenn jemand es segnet und zurücklässt, dann verschwindet er nicht, sondern er tritt vom Zeitlichen ins Unendliche über. Und durch den Glauben an Christus durchbrechen wir das. Ich glaube, dass wir Menschen niemals die Lichtgeschwindigkeit erreichen werden. Ich glaube, dass wir niemals den Raum krümmen können, dass wir reisen können in andere Galaxien. Ich glaube, dass wir haben unsere Limiten. Aber ich glaube, dass wir durch den Glauben einen Durchbruch erlangen können, und zwar vom Zeitlichen ins Unendliche. Und ich spreche nicht über eine Vertröstung, oh, wenn ich 85 bin, dann, und es keine Hoffnung auf den 86. Geburtstag gibt, na, dann hoffe ich drauf. Nein, die Ewigkeit ist hier und jetzt. Zu glauben, dass das, was du jetzt tust, einen ewigen Impact hat. Dass du nicht liebevoll bist, damit du die Kurve kratzt in der Beziehung, dass du nicht nett bist, weil sich das so gehört, sondern dass es einen ewigen Impact hat für dich und für die Menschen um dich herum. Und du alles, was du hier machst und tust, in die Ewigkeit mitnimmst, in die Ewigkeit investierst. Und diesen Durchbruch dürfen wir haben durch Christus. Die Frage, die gestellt wurde, ist, glaubst du das? Oh, ich lade dich ein, heute Abend zu glauben. Ich lade dich ein, dass du zum Kreuz kommst. Und wisst ihr, was eigentlich das Kreuz ist? Das Kreuz ist eine Kreuzung, wo jeder Mensch hineinkommt. Jeder Mensch ist eigentlich in einer Sackgasse in seinem Leben, aber Gott hat durch das Kreuz uns eine Kreuzung geschaffen, wo du und ich, wir uns entscheiden können. Und was du mit dem Kreuz machst, das wird definieren, welche Richtung dein Leben einnimmt, mit ewigen Auswirkungen. Du darfst entscheiden. Und ich möchte ein Gedicht lesen, und ich habe gesehen, eines der Lieder, das ihr gesungen habt, wunderschön, das war ein Lied, das aus dem Rumänischen übersetzt wurde, von den Messengers. Sehr schönes Lied und eine sehr gute Übersetzung. Habt ihr gut gemacht. Ich habe auch ein Gedicht, das so schön ist. Ich habe es hier auf Deutsch. Es reimt sich nicht, aber es ist sehr, sehr schön. Und das fasst eigentlich alles zusammen, was ich heute gesagt habe. Diese langen Botschaft fasst es eigentlich zusammen. Und er sagt folgendermaßen. Nicht Judas allein ist schuldig am vergossenen Blut. Nicht die Hohepriester, weder Pilatus, sondern die ganze Welt durch die Sünde. Auch ich, auch du. Auch ich, auch du. Nicht der Weg nach Golgotha ist schwer, auch nicht die Peitsche, als Jesus fiel. Und auch das Kreuz schmerzte ihn nicht so sehr wie wir, die schwerste Last, die er trug. Auch ich, auch du. Auch ich, auch du. Nicht vier Nägel durchbohrten ihn, als sein Körper sich vor Schmerz krümmte, sondern wir mit verborgener Seele, mit tausend Leidenschaften durchbohrten ihn. Auch ich, auch du. Auch ich, auch du. Nicht Pharisäer und Schriftgelehrte, nicht die führenden Priester, nein, auch wir lachten mit schmutzigen Augen und wir sind die beiden Diebe. Auch ich, auch du. Auch ich, auch du. Nicht den Soldaten durch das Los wurde das weiße Band gegeben, sondern allen aber trägst du es. Und ohne dieses Gewand sind wir alle tot. Auch ich, auch du. Auch ich, auch du. Nicht in Felsen unter Lilien und nicht unter Steinen lag er. Wir begruben ihn für immer unter der Kälte eines kalten Formalismus. Auch ich, auch du. Auch ich, auch du. Und jetzt fragt dich Jesus, der verurteilt wurde, ja oder nein? Bist du schuldig oder nicht? Ich sagte ja und mir wurde vergeben. Ich sagte ja. Was sagst du? Was sagst du? Das Kreuz ist für dich heute Abend eine Kreuzung. Und ich lade es ein, aufzustehen. Ich kann nicht statt dir antworten. Und egal wie gläubig deine Eltern waren, sie können auch nicht statt dir antworten vor Gott. Die Kirche kann nicht statt dir antworten. Der Religionslehrer kann nicht statt dir antworten. Nicht mal der Pastor und auch nicht der Jugendleiter. Du musst vor Gott antworten. Eines Tages werden wir uns alle vor Gott verantworten müssen. Aber heute dürfen wir antworten. Und ich möchte, dass wir in aller Stille ein paar Momente ruhen. Geh in dich hinein. Ja oder nein? Siehst du ein, dass du ein schuldiger Sünder bist vor Gott? Siehst du ein, dass du die Gnade Gottes brauchst und vergeblich meine Suche nach guten Dingen in mir ist, die mich vor Gott qualifizieren, sondern alleine Jesus? Und möchtest du glauben und vertrauen, dass du durchbrichst? Beim Tunnelbau, unser Basistunnel, der braucht schon sehr, sehr lange, dass gegraben wird, bis wir endlich den Semmering-Basistunnel einen Durchbruch erleben können. Gott braucht keine Jahre. Gott kann heute Durchbruch schenken in deinem Leben. Die Frage ist, ob du möchtest. Antworte nicht mir. Wir nehmen uns ein paar Sekunden Zeit, ein paar Momente Zeit, innezugehen. Und dann möchte ich beten für uns alle. Deines Sohnes Jesus Christus stehen wir vor dir. Und ich weiß, dass du keine pompösen Gebete brauchst. Vielleicht konnten einige auch nicht Worte formulieren oder gar nicht wissen, wie man dich anspricht. Aber ich weiß, dass du die Sprache des Herzens liest und verstehst. Du unser Herzen kennst. Und dass du durch den Heiligen Geist uns so gut kennst, besser als eine Computertomographie, das Herz bildhaft zeigen kann, kannst du das Innerste des Herzens, die Gefühle, die Gedanken, die Beweggründe erkennen, Jesus. Und ich danke dir, Herr, dass du heute Abend vielleicht einigen Herzen aufgezeigt hast, dass eine Last hier ist, vor der wir nicht weglaufen können. Eine Last, vor der wir uns verstecken möchten, wo wir uns in andere Tätigkeiten flüchten möchten, um sie nicht wahrzunehmen. Aber sie ist da. Und nichts und niemand kann sie nehmen, als alleine du, Jesus, der du am Kreuz gestorben bist. Und danke, dass du Gnade hast für alle Menschen, die zu dir kommen möchten, dass du sie annimmst, Herr. Nicht, weil wir gut sind, nicht, weil wir gut beten können, nicht, weil wir etwas verdienen, sondern weil du gut bist und du Menschen annehmen möchtest. Und ich danke dir, Herr, dass du Durchbruch schenken möchtest und dass du Antwort vielleicht schenken möchtest, Menschen, die dich suchen, die vielleicht an dir zweifeln. Ich danke dir, Herr, dass du kein Problem hast mit Zweiflern, die ehrlich sind und bereit sind auf ein Treffen mit dir. Bereit sind, ihren Zweifel zu dir zu bringen und sich überzeugen zu lassen, so wie Thomas sich hat überzeugen lassen. Ich danke dir heute Abend und ich bitte dich, Herr, dass du in jedes Herz deine Gegenwart verspüren lässt. Dass du jedes Herz mit deiner Liebe füllst und dass du jedem Menschen zeigst, dass du in deiner Gnade sie ziehst und rufst, begleiten möchtest, erneuern möchtest und Gnade schenken möchtest. Ich bitte, schenke Gnade über die gesamte Gemeinde, auch wenn wir hier predigen oder singen, oder dienen, wir sind genauso Sünder, die deine Gnade brauchen. Und du erinnerst uns heute Abend, dass wenn wir stehen, wenn wir leben, ist es alleine durch deine Gnade, Jesus. Und ich lobe dich, dass du gnädig bist, dass du voller Barmherzigkeit und Liebe wirkst. Und ich lobe dich für das, was du tust. Im Namen Jesu, danke für das Kreuz. Amen.